Ja, herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal vollumfänglichen Folge von Arnold und Arnold. Der Sommer ist zur Neige gegangen, der Herbst hält Einzug, die Gedanken drehen sich wieder um sich selbst. Und wir kommen nicht umsonst deswegen unter anderem auf das heutige Thema zu sprechen. Das heutige Thema lautet Nerds
Und
beziehungsweise
Geeks.
Geeks, genau, oder und Geeks oder Geeks. Ja.
Gegen
Und
Geeks.
gegen Geeks, genau. Vielleicht auch dialogisches Geek-Geschehen. Jedenfalls hatte ich mir die Frage gestellt, da du ja auch indirekt mit dem Thema aufkamst. Thomas, warum bist du ein Geek, beziehungsweise warum bist du ein Nerd? Klar ist, diese Frage hat jetzt zwei Bedeutungen. Die erste ist, ich möchte dich einsortieren und einen schönen, eine schöne Liste abarbeiten, indem ich irgendwelche Kriterien einheimsen kann, die ich dann wild appliziere auf alles Mögliche. Und die andere Dimension der Frage ist die, warum, Thomas, hast du dir so etwas angetan? Ja, warum bist du so? Was soll das? Und eine Antwort zählt nicht, weil du Napoleon Dynamite gesehen hast. Ja? Also.
Okay, das eine ist also eine arg psychologisierende, viel zu persönliche Frage. Und das andere ist eine langweilige, trockene, semantische Frage nach Kriterien. Und damit sind wir wieder in der Philosophie hervorragend. Tja, also, die Nerds und die Geeks. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die zu unterscheiden zunächst mal. Da könnte man anfangen, dass man gleich mal sagt, das ist gar nicht dasselbe. Meiner Ansicht nach kann man die aber auch fast synonym benutzen, die Ausdrücke. Die haben eine ganz interessante Geschichte. Geek ist älter als Nerd. Nerd ist aus den 50ern oder so. Geek ist auch fast 100 Jahre älter und hat auch eher so Richtung Zirkusfreak die Ursprünge. Am Ende
Gut.
beschreibt beides aber ja Menschen, die, sagen wir mal, durch ihre speziellen Interessen und ihr spezielles Wissen und ihre speziellen Verhaltensweisen irgendwie rausfallen aus irgendeiner Norm, weil sie sich eben mit einem bestimmten Thema besonders auseinandersetzen, auskennen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Eine mögliche Unterscheidung wäre zu sagen, Nerds sind Leute, die sich für so naturwissenschaftliche Sachen interessieren. Die Frage ist also, ob wir als Philosophen überhaupt Nerds sein können. Geeks könnten zum Beispiel auch Menschen sein, die sich für abwegige Hobbys interessieren, die vielleicht dann gar nicht mehr so abwegig sind. Vielleicht ist es inzwischen auch gar kein Schimpfwort mehr und gar keine Ausnahme und gar nicht so speziell, sondern beschreibt einfach nur sozusagen eine bestimmte Gruppe von Hobbyisten, die sich auf eine bestimmte Art und Weise dazu bekennen. Und das kann dann Science Fiction sein oder Fantasy oder so, dass es irgendwie so mit so einem Genre zu tun hat, zu dem man sich auf bestimmte Art und Weise verhält. Aber deshalb frage ich erstmal zurück. Ich bin auf jeden Fall in Bezug, sagen wir mal, auf den Herrn der Ringe und Warhammer und auch meinetwegen auch Star Wars so ein bisschen geeky. Aber die Frage ist, bin ich überhaupt ein Nerd? Also ich unterrichte kommendes Semester formale Logik. Das, würde ich sagen, ist im Bereich des Nerdigen. Aber Philosophie, sind wir als Philosophen imstande, Nerds zu sein?
Ja, ich wollte diese Frage auch gar nicht so unbedingt auf unsere Philosophenexistenz münzen, sondern ganz allgemein, du hast dich ja jetzt schon geoutet, dass es da Gebiete gibt, in denen du wohl wirklich irgendwie Geek bzw. Nerd oder was auch immer bist. Ich meine, man kann ja dann auch quasi nerdig ein Geek sein, indem man beispielsweise Elbisch lernt oder so bei Tolkien.
Oder seine philosophische Expertise in Anwendung bringt auf dystopische Science-Fiction-Universen
Ja,
und
und ich bin.
Konferenzen organisiert zum Beispiel.
Ja. Aber vor diesem Hintergrund, würdest du dich dann irgendwie als Nerd erfahren? Ich glaube ja nicht, sondern es ist irgendwie eine Fremdzuschreibung, oder? Dass man dann von so außen drauf guckt, Leuten dabei zuschaut, wie sie sich in irgendwas reinfuchsen oder reinnerden und dabei lost gehen, eigentlich mit Blick auf den Rest der Welt. Und doch das Gefühl haben wohl aus der Innenansicht, dass das ja nun mal einfach eines der selbstverständlichen Dinge des Lebens, wenn vielleicht auch nur des eigenen Lebens ist.
Ja.
Und in diesem Sinne ist deine Rückfrage natürlich auch treffend, weil du brauchst natürlich jetzt die Bestätigung, ob du wirklich eine bist oder nicht.
Ja,
Ja.
sag's
Kann ich dir,
mir.
nein, die kann ich dir vor diesem Hintergrund, was die eigentlichen Geek-Qualitäten anbelangt, das kann natürlich nur deine Community für dich entscheiden, ja, ob du akzeptiert bist oder nicht. Aber was dieses seltsame Sozialverhalten betrifft, könnte man das in mancherlei Hinsicht vielleicht feststellen. Aber es geht mir jetzt auch nicht darum, dich in irgendeine Ecke zu stellen. Du merkst auch, ich tue auch so, als ob mich das nicht betreffen würde oder so. Aber ich meine, es ist ja gleichzeitig auch fast so eine Art Ehrentitel gewesen. Zumindest würde ich behaupten, in den 10er-Jahren. Bis man dann merkte, dass irgendwie so T-Shirts zu tragen, wie Mark Zuckerberg oder den ewig gleichen Rollkragenpulli wie Steve Jobs, irgendwie für sowas steht wie Normalität, die trotzdem exorbitant ist, ja, in ihrem Erfolg, in ihrer visionären Kraft und so weiter, um dann irgendwie ein paar Jahre später zu erfahren, dass die Konsequenz für den Rest der Welt, die sie anhimmelt, dann doch nicht so erfreulich sein können. Und dann hat es wieder diesen alten Strebercharakter vielleicht zurückgewonnen oder ist in mancher Hinsicht vielleicht sogar mittlerweile auch im Begriff zu sowas wie, naja, nicht einem Schimpfwort zu werden, aber eine Anklage vielleicht auch, ja. Und dabei
Genau.
denke ich jetzt nicht nur an Populisten oder so, ja, die schon aufgelegt sind dazu, jede Form von wissenschaftlicher Sachlichkeit irgendwie als Nerdtum, wenn man es noch positiv fassen will, abzutun, ne? Sondern im Allgemeinen in der Wahrnehmung, in dem Glauben daran, sich ertappt zu fühlen, dass eine randständige Gruppe mit seltsamen Hobbys und Inselbegabungen im Bestfall, irgendwie das Heil der Welt organisiert, managt, programmiert.
In technischer Form, genau. Da sind wir eben dann doch wieder bei der Frage, ob das Nerddom an eine bestimmte Form von Technizität gebunden ist. Man könnte auch fragen, seit wann gibt es Nerds? Also nicht seit wann gibt es die Bezeichnung, sondern war Descartes ein Nerd? War Newton? Newton war zum Beispiel sicher ein Nerd. Weil, ja, oder? Also wie weit geht man zurück? War Pythagoras ein
Ja, auch ein
Nerd?
ESO halt. Ja. Ja, genau, Pythagoras. Ja, aber würden man so, würden wir die guten alten Weisen Nerds nennen?
Solon, der alte Nerd.
Gehört da nicht auch irgendwie so ein, wenn man das jetzt so harmlos biedermeierlich nennen wollte, so eine Andacht zum Kleinen mit dazu, anstatt irgendwie sozusagen die Umarmung des großen Ganzen? Ist das nicht irgendwie auch der Glaube daran, dass wir, wenn wir irgendwie die Ausdifferenzierungstendenz der Moderne nur brav mitmachen und wir uns alle quasi ganz tief in unserer Fachidiotie eingraben, dass da irgendwo für jeden eine Goldader bereit liegen könnte, ja?
Ja, so dass die Nerds dann einfach nur eine
Oder
Ausprägung einer
Mithridi sogar.
bestimmten Form von Individualisierung wären oder Spezialisierung. So, die alle sind spezialisiert und die einen heißen halt Nerds und die einen heißen dann Geeks und die Nerds sind dann die Programmierer und die Geeks sind irgendwie die Grafikdesigner und dann gibt es aber noch sozusagen dann unbenannte Gruppen, die aber im Grunde dieselbe Qualität haben. Also, ja, wenn ich gerade so drüber nachdenke, es gibt ja auch die, Nerd in Bezug auf andere Sachen. Das wurde ausgedehnt, irgendwie, dass man ein Kaffee-Nerd ist oder ein Musik-Nerd oder so. Also es stimmt. Insofern scheint es sozusagen eine Form der seltsamen Spezialisierung einfach zu bezeichnen, die erst belächelt wurde, dann positiv genommen. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt stehen. Ich weiß nicht, wie das soziale Kapital gerade von Nerds ist. Es ist oft verbunden mit Leistungsfähigkeit auf jeden Fall und obwohl auch gerade bei denen, die du genannt hast, nach Zuckerberg und Gates und so, mit einer bestimmten Form von Reichtum, was natürlich nicht stimmt, die meisten Nerds sind ja nicht reich, aber es gibt sozusagen, jetzt auf einmal gibt es reiche Nerds und insofern ist das irgendwie eine komische Idealfigur geworden
Ja.
vielleicht.
Ja, so Messias ähnlich finde ich schon auch. Ja? Also was das vom Fachidioten unterscheiden würde, wäre, dass der Nerd dann nicht wirklich, wie soll man sagen, den Blick für das Allgemeine wahrt, ja, und jetzt auch nicht glänzen muss mit Allgemeinbildung und das große Ganze, sondern dass irgendwie eine fast messianische Vision das ganze Projekt vorantreibt, die aber in den Auswirkungen ja auch immer erstaunlich engstirnig ist. Also, ne, das meine ich. Also, der Fachidiot, der erübrigt sich quasi selbst in der öffentlichen Relevanz, ja, weil er einfach runtergeht quasi in seiner Nische. Wohingegen der Nerd ja dann auch einiges aufgeheizt bekommt an Erwartungen, ne,
Er
in
muss es
dem Sinne.
richten.
Ja, genau. Also, da, wo alle nicht mehr durchsteigen, gibt es dann irgendwie doch noch den Nerd, der irgendwie das Händchen dafür hat, es zum Guten zu wenden oder was auch immer, ja,
Ja, das ist der
oder
Wunsch nach
Wege zu machen.
Kontrolle, glaube ich, der da noch da ist. Also sozusagen, wir verstehen es vielleicht nicht mehr, aber man kann sozusagen das IT-Department anrufen und da sitzen dann die Nerds, auf die man vielleicht irgendwie einerseits runterguckt, die aber andererseits in dem Augenblick dann sowohl im Kleinen als auch im Großen als Hoffnungsträger auftreten.
Ich glaube, das waren wirklich die Heroen der 10er Jahre, ne? Also so ein bisschen auch der Glaube, dass wenn man Kreativität mit Technik kombiniert und Außenseitertum nicht einfach nur eine geschädigte Kindheit bedeutet, sondern frühes Lernen und sich einarbeiten, dass sich das dann auszahlt mit Blick auf gesamtgesellschaftlichen Benefit und so, genau.
Ja, genau. Und das war der zweite Aspekt, den ich noch einmal, also eben nicht nur sozusagen Kontrolle und Fähigkeit, sondern eben auch ein, ja, sozusagen so eine technische Wendung. Also, ne, wenn es der Nerd richtet, muss es ja ein technisches Problem gewesen sein. Also ja, im Sinne der Technik auch, dass es sozusagen ein Fachgebiet gibt, ein Spezialgebiet, dessen Kenntnis jetzt gerade entscheidend ist. Ich glaube, das ist übrigens im Sozialen genauso. Also, dass sozusagen, wenn man Geeks und Nerds jetzt mal zusammennimmt, Geeks und Nerds sind natürlich auch die Heroen des Besonderen, ja, sozusagen. Das sind die, die sich mit so, am Anfang waren das noch so Sachen wie, so abwegige Sachen wie Computern auseinandergesetzt haben. Und jetzt sind es eben Leute, die irgendwie als speziell wahrgenommene Hobbys irgendwie machen. Aber sozusagen, das ist immer das Spezielle. Es ist immer eine spezielle Fachrichtung, spezielles Hobby, spezielles Genre, was auch immer. Aber sozusagen die Spezialisierung ist das, was offenbar da wichtig ist, was sozusagen einerseits zum Lächeln führt und andererseits zur Hoffnung und vielleicht auch zur Attraktion und dann vielleicht auch so zum Geldverdienen, eben weil man spezialisiert ist auf eine bestimmte Art und Weise. Passt aber natürlich zur Logik der Singularitäten. Also sozusagen in dem Augenblick, in dem man eine Gesellschaft hat, die wahnsinnig viel Wert darauf legt, dass man irgendwie speziell ist natürlich ein spezielles Hobby auf einmal eine Auszeichnung. Und dann ist es irgendwie cool, auf einmal geeky und nerdy zu sein, auch wenn jetzt sozusagen keine Heilshoffnungen auf einem liegen. Es ist sozusagen in dem Augenblick seltsamerweise anerkannt, irgendwas zu machen, was eigentlich nicht anerkannt ist. Also es ist eine komische Verschiebung auch, dass im Grunde Mainstream-Interessen und Star Wars und der Herr der Ringe sind Mainstream-Interessen, dass die auf einmal besetzt werden damit. Ich meine, früher waren sie es vielleicht nicht. Und zum Beispiel Elbisch zu lernen ist auch nochmal was anderes, als einfach den Herrn der Ringe gut zu finden und ein paar Namen zu kennen. Also sich rein nerden bedeutet eigentlich immer noch was Extremes. Aber irgendwie, ja, so ein bisschen geeky zu sein und so ein spezielles Interesse zu haben und irgendwie irgendwas, irgendeine Serie ein bisschen zu gut zu kennen oder zu gut zu finden, hat ja eigentlich nichts mit dem wirklich Abartigen zu tun. Also das sind eben keine Zirkusfreaks mehr. Das sind nicht mehr echte Fachleute, sondern das ist eigentlich eine Nobilitierung oder der Versuch, was total Banales nochmal als enthusiastische Spezialität auszuzeichnen, weshalb der Begriff, glaube ich, auch einfach weiter verbreitet ist und auch so einen positiven Gehalt bekommen hat.
Ja, das ist interessant, weil gesellschaftliche Idolbildung dann plötzlich anders funktioniert, sozusagen in den flachen Hierarchien, wenn man so will, der Popkultur, scheinen ganz viele Gebiete plötzlich als Paradigma herhalten zu können für ein kurioses Wissen, an dem man fasziniert teilnehmen kann und das einem dann doch in mancher Hinsicht egal bleiben kann. Und das hat dann die harmlose Bedeutung von Nerd. Gleichzeitig da, wo es aufgeladen ist, scheint sich dahinter auch sowas zu verbergen wie eben besagter Durchblick, der zugleich auch was Konspiratives hat, wie ich finde. Also gerade die ominöse IT-Abteilung. Ja, wer kennt nicht die ominöse IT-Abteilung? Und dass da sozusagen Geheimwissen
Und
eine
Herrschaftswissen.
Rolle spielt. Ja.
Also sozusagen ja, ich meine, die frühere, also die Reihenfolge ist ja eigentlich Theologen, Juristen, ITler. Das sozusagen, das sind die Hüter des geheimen Wissens. Also früher waren es halt die Gottesnerds, dann waren es die Rechtsnerds und jetzt sind es die IT-Nerds. Nur, dass man eben sozusagen die geisteswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Gebiete irgendwie nicht mit diesem Nerddom verbunden hat. Sondern da immer sozusagen die Nobilitierung schon klar war. Ne? In dem Augenblick, in dem du dich für Religion
Ja.
interessiert hast, warst du halt sozusagen schon irgendwie raus und nach oben gehoben. Und bei Jura genauso. Und am Anfang hat sozusagen das Computerding, das war nicht durchsichtig als Herrschaftsgebiet und als Gebiet von Herrschaftswissen, ist es aber inzwischen. Und deshalb auch diese Verschiebung, deshalb auch die Nobilitierung, weil man festgestellt hat, man braucht diese Leute halt. Und ich stimme dir völlig zu. Also sozusagen auch der Jargon ist ja das, was dann fasziniert. Die sprechen ja auch in einer eigenen Sprache. Also die. Insofern tun wir das ja auch. Also in dem Augenblick, in dem man sozusagen philosophisch die Handbremse löst, hat man ja auch einen Jargon im Zweifelsfall. Vielleicht sogar in der Eigentlichkeit. Insofern gibt es da auch einen reinen Nerden natürlich in der Philosophie, wenn man das sozusagen so ganz strukturell sieht. Ist nur kein Herrschaftswissen.
Und trotzdem ist es ja nochmal was anderes als Fandom oder so,
Ja.
ne? Ja, also da ist irgendwie, ich meine, man könnte, weil du gerade meintest, man könnte natürlich schon auch bestimmte Verhaltensweisen von erwachsenen Menschen im 19. Jahrhundert als Nerdtum klassifizieren, wie etwa die Goethe-Begeisterung bis hin zur Gründung der Germanistik, wenn man das jetzt mal überzeichnet. Also dieses sich wirklich auskennen bei Goethe. Einer, der das ja auch noch irgendwie so ein bisschen verspätet auf der Party zur Geltung gebracht hat, war Blumenberg, ne, der dann ja auch nochmal irgendwie zeigen musste, ja.
Ja,
Aber
aber
dieses
der war ein Nerd auf
Goethe-Kennen,
jeden
ja,
Fall, ja.
so, ja, die, ne, Goethe parat haben, so. Und darin spricht sich natürlich was aus, was jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Selbstanspruch her zumindest dem vergleichbar wäre wie Fußballergebnisse vom KSC und nur dem KSC der letzten 70 Jahre parat zu haben oder so, ja. Sondern irgendwie schon so eine, ja, du hast es irgendwie schön kontextualisiert. Das ist sakrales Wissen, das ist Herrschaftswissen, ja. Das ist in diesem Sinne auch juridisches Wissen, das ist Zugriff auf die Reglementierungen des Miteinanders gewährt. Sei es durch die Mores, also durch die Sitte, ne, irgendwie einen Goethe parat zu haben, macht dich salonfähig überhaupt im verarmten deutschen Bildungsbürgertum. Das heißt, damit bist du erst parkettsicher. Und in der heutigen Zeit ist es irgendwie bist du eine der wenigen, die nicht quasi digital Analphabet sind oder so, sondern sich irgendwie zu bewegen und zu programmieren und irgendwie auch den, soll ich sagen, nicht den Dresscode, aber sozusagen
Aber
den
den Code.
Lebenscode, ja,
Ja,
irgendwie zu
genau.
beherrschen, ja.
Ja. Aber das ist interessant, weil das eben was ist, wo ich im Alltagssprachgebrauch schon einen Unterschied zwischen Nerds und Geeks sehe. Oder also eine Unterscheidung. Ich meine, man kann die so oder so machen, glaube ich. Aber es gibt eben schon einen Unterschied zwischen relevanten Kompetenzen, die verbunden sind vielleicht mit einem bestimmten Sozialverhalten, das dann auffällig ist oder was auch verbunden ist mit einem bestimmten Interesse. Also man ist sozusagen, es ist, das Nerdtum ist schon auch ein Modus, über dieses Herrschaftswissen zu verfügen und damit umzugehen und das zu präsentieren und zu verkörpern. Aber man kann sozusagen geeky sein, Star Wars Geek zum Beispiel. Star Wars ist kein Herrschaftswissen. Also wer so und so viele Jedi aufzählen kann, hat damit noch kein Herrschaftswissen, hat vielleicht relevantes Wissen innerhalb der Peer Group oder so, oder wird dann anerkannt als jemand, der sozusagen es geschafft hat, besonders zu sein, vermeintlich durch unnützes Wissen. Aber das Nerdtum zeichnet sich, glaube ich, schon durch Kompetenz aus in diesem Sinn, die du skizziert hast. Also um ein richtiger Nerd zu sein, muss man schon auch was können. Es reicht nicht, unnützes Wissen zu haben, sondern es muss schon irgendwas sein, was zu irgendwas führt.
Zumindest ist, glaube ich, die Bringschuld größer gegenwärtig geworden. Ja. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, und ich würde das fast in einem Kontrast sehen, dass die globale Situation politisch gerade wieder so scheiße ist an allen Enden der Welt, dass diese ja auch irgendwie paradiesischen Freuden, ne? Also diese exotischen Gewächse, diese Orchideenbegeisterung, die eben das Nerdtum irgendwie auch kennzeichnet, marginalisiert wird, wenn es nicht einfach bar als Eskapismus umarmt wird, ja? Sondern wo man merkt, dass dieses, ja, ich würde das schon ein Versprechen irgendwie auch der 10er-Jahre nennen, ne? Dass da plötzlich etwa im Silicon Valley irgendwie die Welt neu programmiert wird. Und die damit zu tun bedeutet, auf dem Schulhof vielleicht nicht der Coolste gewesen zu sein, sondern stattdessen sich mit Programmieren beschäftigt zu haben oder so, ja. Und dass diese Erfolgsformel, auch, wie soll ich sagen, diese, irgendwie dieser Quellcode, irgendwie auch des Solutionismus, wie man kritisch sagen könnte, ne? Also der Vorstellung, dass es da jetzt Leute es geschafft haben, ihre Lebenszeit in Jugendjahren richtig verwendet zu haben, um nun quasi die wirklich großen Probleme anzugehen, die uns noch bevorstehen, ja. Bis dann jemand auf die Idee kommt, irgendwie uns so in eine Geopolitik zurückzuschleudern, die teilweise in der Selbstwahrnehmung bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, ja, und einfach wieder die Haut drauf und die
Ja.
Bullies, wenn man so will, ja, wieder den Hof regieren, ja. Das.
Einerseits, andererseits hat man natürlich dann auch auf einmal die Leute, die Drohnen zusammenschrauben können und
Ja,
Drohnen
klar, aber
gut
das sind
fliegen
dann
können.
die früher mussten das Pausenbrot abgeben, jetzt müssen sie ihr Wissen für. Nein, aber. Nein, aber du weißt, was ich meine. Klar, natürlich, die
Ja.
werden eingespannt, ja, aber die sitzen natürlich nicht in der obersten Stelle in der Schaltzentrale.
Nee, das nicht,
Wenn es um
aber
die Fragen geht,
ja.
ne? Und das schien schon auch der Punkt zu sein, wenn man eben an so Leute wie Steve Jobs, Gates oder Zuckerberg denkt. Ne? Selbst Leute natürlich noch wie Musk oder so, wo man sagen würde. Das macht sie auch irgendwie interessant und putzig mittlerweile. Ich meine, die kommen ja jetzt auch in die Jahre. Ja? Und ja, auch diese ewige Aura des Young Professionals. Ne? Also das in andere
Ja,
Verhalten von Forever Young. So quasi,
das ist
du
auch
hast
das
halt so
Einzige, was
Wissen, so
noch.
greisenhaftes Wissen eigentlich.
Ja,
Ja.
aber das
Und
ist auch das
trotzdem.
Einzige, was noch putzig an denen ist, muss man auch sagen.
Aber weißt du, was ich meine? Das
Ja,
kippt,
ich
das
weiß, was du
Bild
meinst.
kippt gerade so ein bisschen. Und so dieses peinliche sich andienen dann etwa von Musk gegenüber Trump fand ich irgendwie dann doch symptomatischen Charakter, weil es einem vor Augen gelegt hat, wie abhängig, egal bei welchem Vermögen, ja, dann trotzdem irgendwie also die Anerkennung dann doch von dem politischen System ist. Und es schien so, als ob sie zeitweise definieren können, was Politik ist. Und jetzt ist aber ganz klar, dass man nur irgendwie mittun kann. Und ich meine, der produziert sich ja noch am meisten, Musk, in dieser Hinsicht und arbeitet da ja auch irgendwie an der Karriere, beziehungsweise versucht da irgendwie reinzukommen. Aber irgendwie wirkt das auch so ein bisschen wie ein Ausstieg aus dem alten Erfolgsmodell, mit dem er vorher dann irgendwie den Marsch durch die Institutionen so gemeinsam mit Peter Thiel etc. irgendwie
Ja.
angetreten hatte.
Ganz
Also der hat dann noch die.
sympathischen.
Das ist schon wie so ein, wie soll ich sagen, das ist so wie so ein, ach, so Leute, die es dann irgendwann nicht sein lassen können, ne? Also die dann
Aber
immer noch
es.
quasi die Rockstars mit 60 sind auf der Bühne und er schleppt jetzt halt so diese Visionen immer noch mit, okay, hier auf dem Mars fliegen und
Ja.
irgendwelche Beschleunigungssysteme. Also dauernd so, okay, lass uns mal irgendwie die Fantasiewelt übersetzen in die Realität, ich hab's Geld so. Ja, aber irgendwie bricht diese Vision gerade, habe ich den
Aber
Eindruck.
aus, glaube ich, genau dem Grund, den du angesprochen hast, sozusagen, dass das der Verlust des Gesamtblicks, also die damit verbundene, vor allem ja libertarische, also oft libertäre Positionierung ist ja super krude. Also sozusagen, es gibt sozusagen diesen Enthusiasmus und dieses Tech-Tum irgendwie. Und da wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, eine gewisse, wobei Musk ja jetzt auch nicht Programmierer ist, so, aber das in diesen Tech-Kreisen, die man irgendwie so als nerdig sieht, gibt es sicher Kompetenz und Umgang mit sehr komplexen Themen. Und dann gibt es eben das völlig krude, also absurd einfache Verständnis zum Beispiel von Politik. dass man denkt, wenn man sich in einem einen Gebiet auskennt, altersokratisches Problem. Ne? Und sagen, du hast Leute, die sich an einem Gebiet auskennen und das von allen immer gesagt kriegen, auch dass das ganz toll und ganz wichtig ist, die dann auf anderen Gebieten, wie zum Beispiel Politik oder Philosophie oder Anthropologie oder sonst irgendwas, sich halt auch irgendwelche Thesen rausnehmen, die bei Hanebüchen sind. Und das ist ein, sagen, das ist ein problematischer Zusammenhang, dass man sagen, das Spezialistentum hochjazzt, was auch in Ordnung ist, wenn man eine spezielle Frage hat. Und dann aber der Übergriff passiert auf völlig andere Gebiete.
Ja, das finde ich auch bezeichnend. Ist vielleicht ein grundlegender Charakterzug, eben auch für das Phantasmatische irgendwie des Nerdtums. Also diesem Schuss Eskapismus, der ja dann doch auch mit drin ist, der aber nicht unbedingt eine, ja, nicht unmittelbar eine bewusste Reaktion sein muss auf, ich entschuldige, dass ich immer dieses Klischee aufmache, ja, des Schulhofalltags oder so.
Naja.
Sondern aber so dieses bewusste Einsteigen in ein ja, Worldbuilding, das tatsächlich Paralleluniversen aufmacht. Und dann die Kurzschlussreaktion im wahrsten Sinne des Wortes mit der Realität. Ja, das schien für kurze Zeit möglich, auch philosophisch, ne? Wenn du so an den spekulativen Realismus denkst, das sind ja alles so Lovecraft-Fanboys und so, ja. Ich habe da fast irgendwie so ein bisschen Mitleid, wenn ich mir das angucke mittlerweile. Ich meine das gar nicht so abschätzig, weil ich mich da auch gar nicht richtig rauszählen kann, ja. Aber manchmal muss ich dann selber so lachen drüber, weil ich dann denke, so, und wirklich jetzt, ne, man hat sich so seine Welt in Gedanken zusammengebaut und jetzt kommt einfach so die Implementierung. So läuft das also, ja. Und dann mache ich mir aber immer, also, oder muss ich mir nicht selber klar machen, die Welt macht es einem ja klar, dass die eigentlichen Erfolgstypen, also jetzt als Typus meine ich jetzt, dann doch nicht irgendwie die Mensa-Leute sind, ja, in der Realität, sondern, naja, sagen wir das Machtinstinkt, denn man müsste das jetzt vielleicht auch gar nicht final charakterisieren, aber die, sagen wir mal, nochmal eine ganz andere Form von Phronesis, eben nicht von Technik, sondern von Phronesis an den Tag legen, um mit Aristoteles zu sprechen und damit so einer Klugheit, die viel mehr versteht, einzuspannen für die eigene Agenda, ja. Und da gibt es so eine Glasdecke, würde ich klar sagen, ja. Und es schien nur einmal so zu sein, eben in den 10er Jahren mit diesen ganzen Pionieren, die wir gerade haben, wo, dass diese Glasdecke nicht existiert. Und jetzt ist aber, glaube ich, wieder vollkommen da, offensichtlich, und irgendwie rastet da wieder was ein, was zeigt, dass irgendwie die eigentliche Dominanz im politischen Geschehen eine ist oder im sozialpolitischen Geschehen, ja, die von woanders herrührt, ja.
Ja,
Sei es nur
sozusagen,
Sitzfleisch oder so, ja.
es mag sein, dass es mächtige Nerds gibt, aber die sind mächtig nicht, weil sie Nerds sind.
Ja.
So, das glaube ich, das kann man sagen. Also, die sind dann halt auch Nerds vielleicht, aber haben eben darüber hinaus, also wie gesagt, so Machtinstinkt oder Phronesis oder eine Riecher für Präsentation oder irgendwas, was noch sozusagen dazukommt. Also das Nerdtum an sich, was ja so ein bisschen so eine platonische Expertokratie ein bisschen im Hintergrund hatte. Also endlich lässt man mal die Leute ran, die sich wirklich auskennen, die werden es dann schon richten. Aber dass sozusagen das Politische dadurch natürlich weg ist, unser alter Hannah-Arendt-Punkt, ne? Dass Platon eigentlich Politik kaputt macht. Das ist, glaube ich, da im Hintergrund auch. Und das schlägt jetzt einfach um, wie du sagst. Also die Rückkehr des Politischen oder die Rache des Politischen, wo dann so die Nerds dazwischen sind, aber eben nicht vor allem als Nerds, auch wenn das so ein Image ist, was funktioniert, eben aufgrund der sozusagen Gemengelage. Aber dann trägt das Image eben weiter als das Nerdtum.
Ja.
Das glaube ich auch.
Ja, irgendwas hat da abgewirtschaftet. Ja, ich glaube.
Andersrum, was natürlich nicht abgewirtschaftet hat, ist sozusagen die eigentliche Motivation, und das war ja die zweite Frage, die du gestellt hast, warum ich nerdig oder geekig bin. Naja, die in Bezug zum Beispiel auf die Philosophie haben wir ja schon drüber gesprochen. Vielleicht muss man sagen, so, wir haben das nicht gewählt, wir können nicht anders. Aber in Bezug auf so diese ganzen Science-Fiction und Fantasy-Kram, naja, also andere Welten bleiben halt interessant. Warum dichten manche Leute noch oder warum schreiben sie oder schaffen Musik oder sonst irgendwas oder konsumieren diese Welten. Naja, du hast doch zur Einbildungskraft auch mal irgendwas gemacht. Könnte sowas Grundmenschliches sein, dass man sich reinnerdet in Sachen. Also diese Mischung aus Imagination und Episteme, ist halt irgendwie dann doch reizvoll. Irgendjemand baut was und dann wühlt man sich rein. Oder irgendjemand, oder ich baue was und dann wühlen sich andere rein. Und dann, ja, passiert halt mehr als im Alltag.
Okay, ja. Aber das ruft bei mir jetzt diesen Begriff des Dilettanten auf. Also durchaus auch im Wortsinne, nicht? Der Liebhaber eine
Der
Sache.
Amateur, ja.
Genau, ja, der Dilettante, Amateur. Also, weil du hast gesagt, zu irgendwas muss das auch trotzdem Nutze sein. Ja, sind das dann, wenn man das jetzt so paradox formulieren wollte, sind Nerds dann irgendwie professionelle Amateure? So. Also so die, weil es ist ja auch
Ja, sind sie.
erstaunlich, wie selbstverständlich man sich auch wechselseitig quasi anerkennt darin, dass der eine sich in das reinfuchst, was einem überhaupt nichts bringt im eigenen Leben, und der andere in das. Und wir alle glücklich sind, wie an so einer Biodiversität, die wir irgendwie im Zoo beobachten. Ja,
Ja.
also so. Und das hat natürlich irgendwie was Harmloses, aber und Beschauliches womöglich, ja. Ist aber, glaube ich, intrinsisch dann doch schon ja von so Energien motiviert. Du hast es ja gerade selber gesagt, also in der Einbildungskraft, ich habe jetzt schon des Öfteren Eskapismus gesagt, aber ich meine das gar nicht so romantisch gewendet, ja, sondern es ist auch tatsächlich eine Flucht nach vorne, ne? Irgendwie, man hat ja dann auch das Gefühl, man müsste quasi eine Realität, die vielleicht ihren Pragmatismus den Anschein macht, festzustecken, irgendwie zu überspringen. Ja? Und ich finde das sehr interessant, welche Sozialdynamiken dann auch bei LARP oder sowas entstehen. Also eine Sache, an der ich nie teilgenommen habe, aber von der ich mir gerne erzählen lasse, weil ich dann doch irgendwie das Gefühl habe, ich steige in so einen Mikrokosmos irgendwie von Sozialexperimenten ein. Ja? Zu beobachten, mit welcher Werf, mit welcher Hingabe da Sozialgefüge gebastelt, entworfen werden, die aber eigentlich einen absolut fiktionalen Status haben, ja. Und man wird den Eindruck nicht los, dass da immer auch die Grenze zwischen Fiktionalität und Realität bearbeitet wird, ja. Kritisch, affirmativ, ich weiß nicht, es geht irgendwo auch immer darum, ja, ich hatte dann so Gespräche, dass das natürlich auch Testfelder, Experimentierfelder von Identitätskonzepten sein und alles, was man dann so postmodern da drauflegen kann. Ne? Kannst du ja alles dann sozusagen, ja, sorry, aber da kannst du jetzt wieder alles erzählen von und wir sind dann bla bla bla. Ne? Und das ist ja auch richtig, ja. Für mich ist dann nur symptomatisch daran vor allen Dingen nicht, wow, oh, man kann das da machen, sondern wow, alle glauben, man könne das da machen. Ja, so in der Hinsicht, ja, wir brauchen einfach noch mehr Experimentierfilme, wir brauchen sozusagen noch mehr Heterotopien, um irgendwie Widerlager zu schaffen gegen diesen seltsamen Stillstand und bla 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 bla. Und dabei hatte man da das Gefühl, gerade in den 10er Jahren, deswegen irgendwie war das für mich so bezeichnend, dass die eigentliche Realität, so wie aller Baudrillard-Kommandanten sagen, die eigentliche Realität eigentlich schon das Disneyland von Kalifornien ist, ja. Also
Ja,
das.
aber wie du sagst, so also jetzt an vielen Ecken, also auch zur Horrorvision verkommen wieder. Also,
Ja.
das, ja, man, es gibt,
Totale
wie du das mal
Überraschung,
genannt
ja.
hast, es gibt auch sowas wie Terror-Kitsch. Also, dass die Wirklichkeit schlimm ist, ändert noch nichts an ihrem Disneyland-Charakter. Was mir dabei eingefallen ist, das wunderbare Lied von Mono Brothers, mir gezeigt hat, Kreisverkehr, ne? Sozusagen die Kunstwelt macht ja genau das Gleiche. Also es gibt ja auch Kunstgeeks oder Kunstnerds und sozusagen diese Mikrokosmen, die sich über seine Bedeutung und Academia macht das auch.
Ja.
Also wahrscheinlich passiert es leider in allen Feldern menschlicher Tätigkeit. In dem Augenblick, in eine bestimmte Form von Enthusiasmus und eine bestimmte Form von Code und eine bestimmte Form von Wissbarkeit da ist, kann man das, glaube ich, machen. Und macht man das auch? Ist vielleicht ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage und Kontingent, in welches Gebiet man sozusagen gestoßen wird oder denen man so begegnet. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass es eine bestimmte Form oder dass es eine Übereinstimmung gibt zwischen einer bestimmten Form von Enthusiasmus für einzelne Felder und zum Beispiel Forschung. Also, der nerdy Naturwissenschaftler, war ja, du nennst die 10er Jahre, irgendwie die Big Bang Theory oder so, die sind halt Nerds und Genies und halt gleichzeitig auch Star Wars Fanatiker und so. Und dieses, sozusagen, das Fanatische und das Enthusiastische, das teilen wir zum Beispiel auch. Also, weil ich vorhin mal so scherzhaft gesagt habe, gibt es Philosophie-Nerds, also im bestimmten Sinn natürlich schon. Also nur weil wir keine Naturwissenschaft machen, heißt es das nicht, dass wir nicht strukturell was sehr Ähnliches machen. Und dann, naja, also wenn man am Flughafen sitzt und Ben zitiert, dann sozusagen, dann ist das halt auch geeky auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist sozusagen diese Auseinandersetzung, dass das Reinbohren in Felder, in verschiedene Felder, machen halt viele.
Also geht es dann nur um Intensität?
Ich glaube, also nicht nur, wir haben ja schon zu viele Sachen gesagt, die über Intensität hinausgehen, aber es geht auch um Intensität. So, warum sind Nerds interessant und Geeks? Schon auch aufgrund der Intensität und das, was man Enthusiasmus nennt. Also, warum sollte man Elbisch lernen? Warum sollte man Klingonisch lernen? Das ist ja bescheuert. Und da muss ja sozusagen eine bestimmte Form von Energie dahinter sein. Und die ist per se ja schon mal faszinierend, aus irgendeinem seltsamen Grund. Vielleicht, weil es ein Luxusphänomen ist. Vielleicht, weil so komische Überschüssigkeit vorliegt. Also, dass wir Wesen sind, die sich's leisten können, nerdig zu sein, kann man ja irgendwie auch als Auszeichnung nehmen. Das ist
Schön.
fast eine anthropologische Bestimmung. Welche andere Spezies hat denn Nerds?
Ja. Ich stelle mir gerade Adam vor im Gespräch mit Gott und nach dem sozusagen Erkenntnisapfel. Und dann kommt sozusagen die erste Empfehlung der IT-Abteilung, wie man das vielleicht im Rektorat mal ändern könnte oder
Einfach mal ausmachen, dann wieder
sowas. Ja.
anmachen. Ja, das hat Gott ja auch irgendwie gemacht. Sintflut war vielleicht so in die Richtung gedacht.
Ja. Ja, aber das gefällt mir irgendwie, diese anthropologische Perspektive darauf. Ja. Eine wunderbare Verausgabung ja auch und auch Verschwendung. Ja. Nicht nur monetär, sondern auch von Lebenszeit und so. Und irgendwie gibt es da ja was zurück für. Ja. Und trotzdem, irgendwie ist es auch, geht es einher auch immer mit einer interessanten Spaltung, Persönlichkeitsspaltung. Gerade wenn ich jetzt an so Lab-Leute denke und auch dieses Bekennertum, ich meine jetzt, du hast es ja jetzt selber mitgekriegt, auf deiner Warhammer-Tagung, ja, wenn dann Leute quasi aus ihren Nischen herausgekrochen kommen und dann irgendwie sich outen als Warhammer-Kenner und eigentlich, was weiß ich, spezialisiert sind irgendwie in Metaethik oder irgendwie Literatur oder
Physik, Biologie,
ja,
Science and
so.
Technology Studies war alles dabei. Genau, aber da hat man auch wieder die Doppelung zwischen
So
sozusagen
Coming Outs
akademischer.
halt. Ja.
Ja, in gewissem Sinn. Andererseits war das lustigerweise gar nicht so sehr der Gestus, sondern der Gestus war eigentlich der des freudigen sich Anerkennens und so diese, dass man sich gefreut hat, auch die Expertise zu teilen. Also ich meine, da hat man die Mischung aus Nerd und Geek natürlich auf ganz schlimme Art und Weise gehabt. Also Leute, die sich in einem fiktionalen Universum sehr gut auskennen und die sozusagen habilitiert sind in irgendeiner Wissenschaft, und das dann noch verbinden, dann hat man sozusagen Nerdy-Geek-Tum. Und ja, klar, das sind sozusagen beides extreme Verhaltensweisen. Sich so auf irgendwas zu spezialisieren, so auf zwei Sachen zu spezialisieren und die aufeinander anzuwenden, ist schon ja, speziell.
Ich bleibe skeptisch letztlich. Also für mich ist das auch eine, na, nicht eine Verballhornung, aber auch eine Vermarktungsstrategie eines Lebensstils, der in letzter Instanz, glaube ich, auch nicht einfach mit Enthusiasmus gleichzusetzen ist. Sondern
Nee.
es ist schon auch, es ist, ich finde es so ein bisschen campy auch. Also so, es ist auch ironisch gebrochen. Dahingehend, dass man sich jetzt selber auch nicht dafür Applaus klatscht, dass man, was weiß ich, die Star Wars Flotte des Imperiums irgendwie runterbeten kann in den verschiedenen Typen und Serien und bla bla bla, ja. Und es hat natürlich auch was Seltsames, irgendwie im Müller zu stehen und Star Wars Lego mit 40 zu kaufen und irgendwie sein und insgeheim sein Kind darauf abzurichten, dass es das auch. Also, ne, das hat auch
Ja,
irgendwie
ja,
vielleicht was sehr Menschliches, aber es ist sich auch gleichzeitig immer auch der eigenen, naja, Eitelkeit in diesem schönen barocken Sinne irgendwie bewusst, ja. Irgendwie nichtig zu sein und gleichzeitig auch trotzdem daran so eine gewisse Freude
ja. Ja.
zu erfahren, ja.
Meinst du, dass diese Gebrochenheit, also sozusagen, da gibt es, glaube ich, unterschiedliches Nerdtum. Ich glaube nicht, also sozusagen das ursprüngliche Nerdtum ist immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verbunden gewesen, glaube ich. Vielleicht sind das jetzt sozusagen postmoderne Nerds, die immer noch dieses Selbstverhältnis haben. Also auch das Doppelte, sozusagen, das wirklich ernst zu meinen, und zugleich sich in diesem Ernst meinen irgendwie zu sehen. Aber so der klassische Nerd, ist sozusagen der Unvermittelte, oder? Und auch interessant natürlich, früher war es mal der, inzwischen ist es klar, dass das für alle Geschlechter offen ist. Also da gab es eine ganz klare Verschiebung. Am Anfang waren Nerds männlich. Und dann, auch in Filmen gab es dann sozusagen die ersten Frauen im Computerclub und so. Und heute ist klar, dass es das in allen Geschmacksrichtungen gibt, sozusagen. Aber ich würde sagen, da ist vielleicht gab es eine Verschiebung. Übrigens auch im Big Bang Theory, um die Sendung nochmal aufzunehmen. Ich finde die gar nicht besonders gut, aber sie ist symptomatisch. Weil Sheldon, der natürlich auch autistische Züge hat, der ist sicherlich nicht ironisch nerdig oder geeky. Während Leonard derjenige ist, der da irgendwie noch so einen verschämten Seitenblick drauf hat. Und das ist eine Verschiebung, die dann sozusagen weitergeht bis hin zu so einer ironischen Nerdtum oder auch einem stolzen Nerdtum, was aber nicht sozusagen unvermittelt ist, sondern und so weiter und so weiter. Also ich glaube, innerhalb des Nerdtums gibt es da unterschiedliche Selbstverhältnisse. Fürchte ich.
Wieso fürchtest du, ne? Weiß nicht, vielleicht ist es ja auch ein, das kann man natürlich immer sagen, ein Reifeprozess.
Nein, nein, sondern ich meine, das ist die Frage, also das fürchte ich, bezieht sich auf verschiedene Szenarien. Also entweder ist es besser, unvermittelt Nerd zu sein, also sich einfach gar nicht dazu in Verhältnis zu setzen, weil das irgendwie die bessere Existenz ist, sich keine Gedanken zu machen an einer Stelle und dafür sehr viele Gedanken an der anderen kann ja sehr entlastend sein. Oder ist es eben nicht so?
Also du
Naja.
meinst mit Schiller naiv oder sentimentales Selbstverhältnis gewissermaßen zu seinem eigenen Nerdtum. Ne?
Ja, Schiller-Nerd.
Ja, Schiller mein Liebling, nein, aber ja,
Schiller,
ich
bester
denke
Mann.
dann, wenn du das so schilderst, ich habe dann gerade so das Bild vor Augen. Es ist auch immer so eine insgeheime Verwunderung mit dabei, damit durchzukommen, denke ich manchmal. Ne? Also so in dass du durch und man bestätigt sich das wechselseitig, dass man das jetzt auch zelebrieren kann. Und diese auch immer diese Reden vom Feiern, ne? Man feiert irgendwas, ist ja auch in diesem Sinne schon in ihrer also Unglaubwürdigkeit, in der Verstocktheit irgendwie ja gerade so der wahre Ausdruck genau dieser seltsamen Feierlaune, irgendwie war so zweckoptimistisch was abfeiern zu müssen. Ne? So. Also jetzt nur so hingeworfen als Phrase, aber worauf ich da dabei hinaus will, ist, es war, glaube ich, nur ein kleines Zeitfenster, in dem du dafür auf die Schulter geklopft hast, so sei einfach ein Freak. Es wird schon gut gehen, ja. Und die Gut-Geh-Variante ist, du bist sozusagen ein Nerd, der zufällig irgendwie ein Gebiet beackert, das irgendwie goldene Früchte trägt oder sowas.
Die
Und
schlechte
vorher hast
Variante
du einfach
ist.
nur halt deinen Mund und arbeite. Und jetzt ist es plötzlich so, alles ist möglich oder wahr, glaube ich. Ich neige schon zum Präteritum in dieser Situation, ja. Und das war wirklich wie so ein, okay, endlich das Kind in einem selber rauslassen, ja. Aber quasi mit dem Bewusstsein eines Erwachsenen und dem Wissen eines Erwachsenen, ja.
Ja, und der nächste Schritt wäre dann einfach zu sagen, das ist nicht das Kind, sondern man kann als auch Erwachsener irgendwie sich in Sachen reinfuchsen, ohne dass man das irgendwie feiern müsste. Man kann das feiern, aber das ist sozusagen nicht das Kind in mir, sondern das bin halt dann ich. Und also sozusagen, es ist eine Post-Nerd-Zeit wäre ja auch eine Integration davon, dass man sich sozusagen nicht Sagen aggressiv oder offensiv das alles weird finden muss und dann sich in seinem in seiner Weirdness noch bestätigt oder eben seiner Besonderheit. Das ist wieder dieses leicht narzisstische, sich dafür dann auf die Schulter zu klopfen, dass man das innere Kind auch noch rauslässt und so, sondern
Ja, genau.
dann einfach das Hobby, das man hat, halt zu genießen und auch zu akzeptieren, dass es andere vielleicht merkwürdig finden und wieder andere es vielleicht spannend finden. Also sozusagen ohne die Aufladung und ohne die Heilsvorstellung.
Ja, vor allem, dass man dann akzeptiert, ein Hobby zu haben, ne? Das ist ja auch irgendwie für mich ein skurriler Zug, irgendwie, der das schon so einsortiert hat, auch irgendwie. Und man auch darauf verweisen kann. Sagen, ja, das ist halt so mein Hobby, ich mache das so. Und alle sagen, ja, okay, gut. Also, damit sagst du ja eigentlich, dass es eine Angelegenheit ist,
Lass
die
mich,
wie in
ja.
seinem, ja, genau, in meinem eigenen Raum irgendwie passiert.
Aber du
Und
würdest
das
ja zum
dann.
Beispiel auch nicht sagen, dass du ein Schiller-Hobby oder ein Goethe-Hobby oder ein
Nein,
Ben-Hobby
ich bin.
hast. Genau.
Nein, nein, nein. Ich habe, aber ich würde sagen, ich habe Respekt für diese Leistung jetzt mehr gegenüber Goethe als gegenüber Schiller, wobei Philosophie, aber das wäre jetzt so eine etwas nerdige Unterhaltung vielleicht. Aber
Das machen wir nie. Das ist der ganze Podcast.
aber es hat dann doch irgendwie diesen Zug. Ich bilde mir dann fast noch ein, dass das was mit Realität zu tun hat. Ich gerade auch, also das tut mir jetzt leid für alle Hörer, die sich jetzt angegriffen fühlen durch diesen Satz, aber dass die Philosophie etwas mit der Realität zu tun haben könnte, ja. Und dass es nicht einfach nur eine bestimmte Form von Liebhabertum, wollte ich schon Animateur sagen, ja, Amateur,
Animateur auch manchmal,
Artismus
ja.
ist, ja. Und eben auch in letzter Konsequenz eben auch nicht einfach ein Nerdtum für Gedanken, wo es zufällig um alles geht, ja. Und trotzdem, also ich finde das schon fast auch komisch, das so zu verschränken. Ich finde, das hat auch was Abwiegelndes, etwas als Nerdtum abzutun, insbesondere die Philosophie. Aber das betrifft jetzt vielleicht die Philosophie in diesem megalomanen Anspruch, die dann doch mit ihr einhergeht. Ja. Vielleicht kann man noch eine bestimmte Auslegung von Philosophie als Nerdtum oder Neoscholastik wahlweise auch benennen, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Okay. Aber ganz ehrlich, das sind jetzt Sachen, die für mich dann in letzter Instanz nicht mal mehr Geschmacksfragen sind. Aber das, was dann das Nerd-Phänomen ausmacht und das Liebäugeln gleichzeitig irgendwie die Distanzierung davon, vielleicht das bisschen Neid, dann aber auch gleichzeitig auch die Selbstgewissheit davon irgendwie vielleicht in mancher Hinsicht nicht betroffen zu sein, ja, vielleicht dann auch so ein Diversitätsgedanke, dass jeder irgendwo sein Nerd in sich trägt und gleichzeitig dann auch nicht, ja. Das sind alles so Beschwichtigungsformeln, ich weiß auch nicht, die mich entweder manchmal mitleidig machen, ja, vielleicht auch ein bisschen wehleidig, und auf der anderen Seite auch erbost, weil es auch eine Menge, wie soll ich sagen, Energie ist, die sich im vollen Bewusstsein irgendwie auch der Konsequenzenvermindertheit irgendwie erschöpft. Und es sich dabei auch egal sein lässt, sich damit bescheidet und sich dann halt in seine Comicbook-Community zurückzieht oder sonst irgendwas. Ja. Und das sind irgendwie interessant, dass sich dann auch diese Fäden und diese Verbindungen irgendwie bilden und dadurch irgendwie so Paralleluniversen entstehen. Und am Schluss ist aber dann doch irgendwie diese eine Realität ist, die alle einholt und die es eben dann doch nicht erlaubt, damit in dem vollen Maße ernst zu machen. Ja. Und jeder würde sofort sagen, ja, will ich ja auch gar nicht, will ich ja auch gar nicht. Nee, ist ja nur ein Hobby. Ja.
Vielleicht ist das aber auch die sozusagen, dass die damit verbunden, wie soll man sagen, metapolitische Position, wenn es sozusagen ein Ende der Geschichte gibt und wir sozusagen nur noch postdemokratisch alles verwalten, dann können wir alle nur noch Nerds und Geeks sein.
Aber wie machen wir, und wir leben aber dann in Paralleluniversen, die halt krass patriarchalische Strukturen feiern,
Ja,
ja?
ja,
Also wenn
ja,
du, ne, also wo man dann so merkt, so, was genau ist das eigentlich für die
ja.
Palestine irgendwie?
Aber das ist eben was, was nicht eingetreten ist. Also das ist ja gerade der Punkt, den du vorhin gemacht hast. Also sozusagen die damit verbundene Hoffnung, also die gesellschaftliche Konfiguration, dass man sagen kann, man verschwendet sozusagen auch seine Energie und meinetwegen zum Beispiel auch die Energie, die ins Politische fließen könnte, fließt ja auch woanders hin. Also sozusagen, dass politische Nerds sind was Neues. Also zum Nerd- und Geektum gehört eben eigentlich dazu, nicht politisch zu sein. Wobei sich auch das ändert, eben weil zum Beispiel gesehen wird, dass viele von diesen Universen patriarchalisch sind, sexistisch, rassistisch und so weiter. Und man, das ist ja eine Reaktion, die auch selber wieder Reaktionen hervorruft, nämlich zu sagen, lasst uns unser Hobby doch. Das ist dann auch was passiert. Aber es ist eben nicht möglich. So, wir können uns da nicht drin zurückziehen. Es geht sozusagen, man kann nicht nur Nerd sein, vielleicht darf man auch nicht nur Nerd oder Geek sein, in einer Welt, die gerade so abgeht wie unsere. Also
Ja.
der Eskapismus ist okay, so, jeder darf entkommen wollen, aber die Existenz sozusagen so aufzubauen, dass es nur noch darum geht, wäre eben nicht nur eine Verschwendung der persönlichen Energie, da könnte man sagen, das wäre ja jedem überlassen, sondern es wäre eventuell unethisch, da nur noch zu fliehen und zu sagen, bloß geeky und bloß nerdy zu sein, angesichts einer Welt, die das eigentlich nicht erlaubt.
Und das meine ich, also was dann mit Terry Pratchett.
Sehr
Die
gut, ja.
Discworld, irgendwie des Phantasmatischen ist dann halt in der Nicht-Discworld irgendwie QAnon und die Geekness, die damit einhergeht. Ja.
Ja.
Bis in die Verschwörungstheorien irgendwelcher Parallel- und Privatmythologien hinein. Ja.
Das wäre sozusagen ein neues Gebiet, in dem man irgendwie auf eine komische Art und Weise nerdy sein kann. Also bei der Auslegung von eben diesen QAnon-Posts zum Beispiel.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
Also ich weiß nicht dann auch nicht, ne?
ich meine, Terry
Auch
Pratchett
diese.
ist deshalb ein interessantes Beispiel, weil man da sozusagen, Terry Pratchett ist ja schon Meta in dem Sinne, dass man sich ein bisschen auskennen muss. Also im Herrn der Ringe und natürlich und in ganzen Fantasy-Universen und eigentlich auch in Literatur, weil man eine Vorstellung davon haben muss, wie funktionieren Narrative, wie funktionieren sie nicht, weil er darauf ja auch irgendwie eingeht. Und also sozusagen, das ist schon Meta. Zugleich kann man sozusagen relativ naiv Terry Pratchett sich einnörden und halt die ganzen Discworld-Bücher lesen, dann genau wissen, was da passiert und so. Also man kann sozusagen geeky sein in Bezug darauf, während aber die Discworld-Bücher selber natürlich höchst politisch sind. Und das ist ein sozusagen ein witziges Zwischenfeld, wo man ein nerdiges Verhältnis zu was haben kann, was selber sehr nerdig ist, weil es sich sozusagen mit viel Liebe und Ironie auf andere nerdige Welten bezieht, ohne selber aber im Modus des Nerdtums zu sein, sondern eigentlich ja viel Sozialkommentar und viel sozusagen Meta zu bringen, was man verpasst, wenn man sozusagen nur Nerd in Bezug darauf ist. Oder Geek.
Vielleicht einfach die zeitgemäße Form von Hinterwäldlern.
Arnold and Arnold.